Bevor diese Folge startet, muss ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge wird über sexuelle oder sexualisierte Gewalt gesprochen. Wenn dich dieses Thema triggern könnte, dann schau dir dieses Video lieber nicht oder nur gemeinsam mit einer Person deines Vertrauens an. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich eine Gästin, die von Hypersexualität oder was die meisten eher kennen, Sexsucht betroffen. Ich bin wirklich super dankbar, dass sie sich gemeldet hat und freue mich sehr, dass sie da mit uns drüber sprechen möchte, weil es ja doch ein sehr tabuisiertes Thema ist und ich glaube auch mit sehr vielen Vorurteilen behaftet. Ja, liebe Lola, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dich auf meinen Aufruf gemeldet hast. Möchtest du so ein bisschen was zu dir erzählen?
Hallo Laura, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und deswegen auch bei dir gemeldet. Dein Podcast, Videocast ist absolut super. Oh. Dein Intro hat mir gut gefallen, dass du Gästinnen gesagt hast und erstmal schön gegendert hast. Ja. Sehr nice. Was soll ich zu erzählen? Ich bin 23 Jahre alt, bin eine bisexuelle Frau, lebe in einer monogamen Beziehung mit einem Mann und ja, bin schrägstrich war betroffen von Hypersexualität. Ich persönlich nenne es selber Sexsucht. Mhm. Das ist so irgendwie meine Begrifflichkeit, mit der ich ganz gut klar komme und war dann so mit 18, 19 war ich 2 Jahre lang eigentlich einmal die Woche beim Therapeuten dann auch. Mhm. Deswegen, ja, würde ich sagen, ich bin heute gut und fit in der Lage dazu, über dieses Thema zu reden. Und ich möchte auch darüber reden, weil ich möchte Awareness schaffen. Und deswegen freue ich mich richtig, dass du mich heute eingeladen hast.
Ja, voll cool. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für dein Vertrauen auch und deine Offenheit. Ja, die erste Frage hast du ja quasi auch schon so ein bisschen beantwortet. Ich glaube, das wäre meine erste Frage gewesen, welche Begrifflichkeiten du am liebsten nutzt. Und da hast du ja gesagt, Sexsucht ist so für dich der Begriff, der für dich so am besten passt.
Ja, ich finde, Sexsucht irgendwie trifft es ganz gut, weil ja, es ist eine Sucht und ja, es geht um Sex und Hypersexualität ist, ich weiß nicht, mit diesem Hyper kann ich nicht so was anfangen, aber das ist auch nur mein Empfinden und dann gibt es natürlich auch noch Wörter, gerade für Frauen, Nymphomanie oder sowas, das ist aber finde ich total der sexualisierte Begriff und macht das Ganze auch ein bisschen so, ja, so ein bisschen lächerlich oder zeigt auch nicht so ganz die Problematik, die vielleicht betroffene Personen haben und macht das Ganze so ein bisschen eher so pornös oder so, oder vielleicht sogar als das begehrenswert, dass wenn Männer oft dann sagen, ja, wow, Nymphomanin, voll sexy, super, die war voll die Nymphomanin im Bett, die ging richtig ab oder so. Okay. Aber ich gehe nicht so ganz auf das eigentliche Dilemma ein, deswegen Sexsucht ist so mein Wort dafür.
Ja, spannend. Du möchtest heute deine Geschichte erzählen und da wäre natürlich die erste Frage, wie hat alles angefangen?
Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Du hast, ja, ich habe da darüber nachgedacht, weil ich mir schon gedacht, okay, in welche Richtung könnte das Gespräch gehen? Und ich habe mir überlegt, wie hat es eigentlich angefangen? Und erstmal saß ich da und dachte mir, ja, keine Ahnung. Und ich glaube, so als Auslösermoment würde ich sagen, das war was ganz anderes. Und zwar war ich im Krankenhaus. Mhm. Ich war, also ganz weirde Geschichte, ich war im Krankenhaus, weil ich super, super viel Alkohol getrunken hatte und ja, auf einer Party und dann hatte ich irgendwie noch sowas wie einen Joint geraucht, der aber dann doch kein Joint war. Ende vom Lied war, ich lag dann auf der Intensivstation.
Oha.
Und meine Eltern mussten mich abholen. Es war so unangenehm, mir ging es so dreckig, also körperlich und mein Geist natürlich auch. Und meine Eltern waren schon so, klar, auf der einen Seite voll verzweifelt, auf der anderen Seite so ein bisschen Chachi, haben sich so Sorgen um ihre Tochter gemacht. Mhm. Und die wussten dann auch nicht mehr weiter und dachten sich so, Gott, unser Kind gerät außer Kontrolle, was machen wir? Und eine befreundete Mutter, die selbst Psychologin war, hat dann meine Eltern ja informiert, da gibt's einen guten Psychotherapeuten, vielleicht schickt ihr da mal euer Kind hin. Mhm. Ich habe mich erstmal völlig gewehrt und dachte mir, hey, ich bin doch kerngesund, mir geht's doch super, was soll ich denn da, ich will da nicht hin, solche Sachen. Also die typischen Vorurteile, dachte, ich bin doch nicht krank, die man halt hat. was man auch aus Filmen kennt. Ich will auch nicht auf einer Couch liegen und da jemand von meinen vermeintlichen Problemen erzählen. So war es dann aber gar nicht. Und dann habe ich mich am Schluss dazu überreden lassen, da mal hinzugehen. Erst war ich wahnsinnig skeptisch diesem Mann gegenüber. Also ich hatte einen Psychotherapeuten, der war schon älter, also schon ziemlich alt. Mhm. Und ich dachte mir, den muss ich doch nicht mein jugendliches Mädchengelaber, meine Teenie-Probleme da anhören. Das ist ja, der kann sich ja da gar nicht reinfühlen oder reinsetzen. Was soll denn der mir geben? Zu dem Zeitpunkt habe ich aber selber noch gar nicht irgendwie in Richtung Sexualität, Sexsucht oder sowas gedacht. Das war dann für mich gar kein Thema. Aber als ich dann immer wieder mit ihm halt im Gespräch war und ihm erzählt habe, was mir so im Kopf rumgeht, was so meine Themen sind, und irgendwann, es hat aber lang gebraucht, habe ich angefangen, ihm zu vertrauen. Und irgendwie waren dann unsere Themen schon ziemlich sexualitätstechnisch. Also wir haben viel über vergangene Liebesbeziehungen geredet, viel über Frauen, über Männer, Masturbation, alles Mögliche. Und dann sind dann auch so Sätze gefallen von mir irgendwie, dass ich dann gesagt habe, ja, keine Ahnung, gestern bin ich nicht rausgegangen. Ich hatte das Bedürfnis irgendwie zu masturbieren die ganze Zeit. Und dann hat Freundin mich angerufen und ich bin nicht hingegangen und habe halt nicht aufgehört zu masturbieren. Irgendwie war das dann immer intensiver, so die Gespräche in die Richtung, wo ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht stimmt das selber doch nicht was mit mir. Also vielleicht ist das nicht ganz normal. Vielleicht bin ich wirklich unzufrieden damit, wie ich irgendwie mein Leben gerade lebe, weil ich habe dann wirklich angefangen, mich irgendwie sozial ziemlich abzuschotten. Habe, wenn ich mich mit jemand getroffen habe, nur Sextreffen vereinbart. Und das habe ich halt auch alles meinem Therapeuten so erzählt. Und irgendwann saß er dann vor mir und hat gesagt so, ich habe jetzt eine Diagnose, Lola. Hat dann irgendwie erstmal die Nummer vom ICD-10, also dieser, du kannst es gleich besser sagen, was ist das? ICD-10, was ist das nochmal?
Ja, es ist, also ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber es ist ja quasi diese Einkategorisierung oder dieser Kategorisierungskatalog für psychische Erkrankungen.
Genau, und da hat er dann die Nummer gesagt und den Begriff, ich weiß gar nicht, wie es genau wissenschaftlich heißt, wahrscheinlich Hypersexualität, oder?
Ja, müsste es
sein. Er hat dann gesagt, dass ich darunter, also dass ich das halt habe, also das ist jetzt seine Diagnose erstmal. Und dann saß ich da und hatte einen offenen Mund und habe angefangen zu weinen. Weil ich irgendwie damit nicht konfrontiert werden wollte, weil ich das irgendwie nicht wahrhaben wollte, weil ich nicht zugeben wollte, dass ich vielleicht wirklich ein Problem habe. Also ich würde sagen, so ging es los. Jetzt bin ich schon wieder irgendwie so voll tief reingetaucht. Ich glaube, wir cutten an der Stelle mal die Frage.
Ja, aber das ist ja schon voll gut. Also du, aber dann ist es ja quasi so, die nächste Frage wäre ja auch zum Beispiel gewesen, wie du gemerkt hast, dass du süchtig bist. Das war ja dann quasi im Verlauf deiner Therapie, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also ich glaube, wäre ich nicht zu diesem Psychotherapeuten gegangen, weil meine Eltern so verzweifelt und lost waren, wegen dieser Alkoholgeschichte, wäre ich selber nie auf dieses Problem gestoßen, weil ich habe halt exzessiv gefeiert, ich habe exzessiv gevögelt, ich hatte Mengen von Männern, Frauen, egal wie, durch die Reihe durch, habe täglich irgendwelche Sextreffen gehabt, mehrmals am Tag, und habe das aber nicht als Problem wahrgenommen. Ich dachte mir eher so, Ho-Lifestyle, kein Slut-Shaming sollen die Leute machen, das ist doch in Ordnung, wenn man seine Sexualität auslebt, aber das ist ja das Problem, was wir vorher schon hatten. Wann fängt eine Sucht an? Wenn du Alkoholiker bist, dann weißt du ganz genau, okay, vielleicht ist es nicht, oder was heißt, du weißt ganz genau, keine Ahnung, ich bin ja keiner, kann es nicht sagen, oder einfach ein Drogenproblem hast, irgendwie auch von illegalen Drogen, dann kannst du sagen, okay, wenn du das täglich machst, ist es zu viel, dann ist es nicht gut, oder wenn du nicht mehr ohne kannst, oder man weiß auf jeden Fall, man darf kein Kokain nehmen, weil das ist voll böse, so ungefähr. Aber Sex ist ja eigentlich was Gutes. Ab wann wird das zu was Negativem? Und das habe ich nicht gesehen, oder ich wollte es nicht sehen. Und habe immer mir selber hat eingeredet, das ist gut, du willst es, ja, das tut dir gut, danach bist du gechillt, danach geht's dir gut.
Ja, ich könnte da jetzt theoretisch ein bisschen fachsimpeln, was ich jetzt so in meinen ersten Wochen gelernt habe, wo ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema Sucht jetzt beschäftigt habe. Und zwar gibt es so ein paar Merkmale, die treffen halt sowohl auf Alkohol zu, als auch auf stoffungebundene Süchte, also Verhaltenssüchte, wie zum Beispiel eben die Sexsucht, ist einerseits der Kontrollverlust, dass du halt das Gefühl hast, du hast keine Kontrolle mehr über dein Verhalten oder eben über die Menge, die du konsumierst. Und eben auch die Dosissteigerung ist auch so ein Ding, dass du ja teilweise dann, oder eigentlich in jedem Fall musst du die Dosis auch immer steigern. Also es muss immer mehr sein. Ja.
Genau, das mit der Dosissteigerung, so wie du es schön genannt hast, war mein Problem in Anführungszeichen oder mein Hauptthema, weil ich hatte das Gefühl, dass mich Sex oder Masturbation, also mir ging es hauptsächlich um den Orgasmus eigentlich. Mir ging es nicht um Sex an sich, ich wollte einfach kommen. Ich wollte unbedingt einen Orgasmus haben und ich hatte auch Orgasmen, plural, nicht nur einen, mehrere an einem Tag, unendlich viele, aber das hat mir nicht gereicht. Ich wollte immer noch mehr. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich such nach dem perfekten Orgasmus. Mhm. Aber ich habe nicht kapiert, dass ich den vielleicht schon hatte oder habe oder dass das, was ich jetzt gerade erlebe, vielleicht schon der perfekte Orgasmus ist oder dass es den vielleicht gar nicht gibt. Aber ich wollte immer noch eins draufsetzen. Ich wollte den größeren Kick. Und dann habe ich angefangen, dass ich halt gemerkt habe, okay, ja, mit einem Typen im Bett habe ich nicht meinen vermeintlich perfekten Orgasmus. Vielleicht sollte ich zwei mir holen. Zwei reichen auch nicht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das hat nicht aufgehört. Dann mit Frauen, dann verschiedene Sachen ausprobiert. BDSM, durch die Reihe durch. Ich glaube, ich habe so viel ausprobiert, wie nur wahrscheinlich andere Menschen, die von Hypersexualität, von Sexsucht betroffen sind. Weil ich habe einfach weitergesucht und es war verzweifelt und ich habe oft geweint deswegen, auch vor allem gerade in der Therapie. Natürlich, wenn ich dann irgendwie mal wirklich offen vor mir auch selbst gesprochen habe, habe ich gesagt, das macht mich so fertig, weil ich suche was und ich weiß nicht, ob es das gibt. Und ich habe total Angst gehabt, abzustumpfen und irgendwann vielleicht gar nichts mehr zu fühlen, dass ich mit in Anführungszeichen normalem Sex, also so Vanilla-Sex, Kuschel, romantischer Boyfriend-Girlfriend-Sex oder so, dass ich damit dann nicht mehr, also gar nicht mehr befriedigt sein kann und mich nur noch das Härteste vom Härten irgendwie kurzzeitig glücklich stimmt.
Ja, es erinnert mich gerade auch an etwas, was ich auch in einem Buch gelesen habe, und zwar Sucht als Suche. Also dass Sucht, also Personen, die von einer Sucht betroffen sind, oft auf der Suche nach etwas sind. Und ich finde, das erkennt man da auch ganz gut wieder. Eben die Suche nach dem perfekten Orgasmus oder nach der sexuellen Befriedigung. Würdest du da so zustimmen?
100%. Also ich finde, Suche nach dem perfekten Orgasmus, das wäre der Titel von meinem Buch, so ungefähr. Ja, ich hab echt gesucht, aber das Verrückte ist, ich habe es nie gefunden. Also kann ich auch bis heute sagen, ich habe nie den perfekten Orgasmus oder so gefunden. Ich habe immer was gefunden, was in meinen Augen irgendwie näher dran war. Aber ich wollte immer noch mehr und noch eins draufsetzen und noch eins. Also so der Hunger war nie gestillt.
Ja. Und dann quasi bei dem Gespräch mit deinem Therapeuten, als er dir quasi die Diagnose offengelegt hat, da hast du dann auch wirklich gemerkt, okay, dann kam quasi so eine Krankheitseinsicht.
Ich glaube, die war schon ein bisschen davor da, weil ich dann in den Gesprächen auch und dann, als ich auch zu Hause war und einfach reflektiert habe, ob man will oder nicht, tut man das ja. nach so Therapie macht man sich dann Gedanken und denkt sich, scheiße, okay, irgendwas läuft hier gerade nicht so, wie ich soll. Dann wird ein Freund sauer, warum hast du dich nicht gemeldet? Wo warst du? Und ich habe auch den Leuten nicht mehr Sachen anvertraut, selbst meinen besten Freunden. Ich habe denen nicht erzählt, wo ich war. Ich habe denen nicht erzählt, ich war erst bei Typ Nummer 1, Girl Nummer 2 und Typ Nummer 3 und 4 gleichzeitig in einer Nacht. Ja. Habe ich denen nicht mehr gesagt. Und die haben gefragt, hey, wir wollten doch irgendwie einen schönen Abend machen. Und ich habe denen dann spontan abgesagt, weil irgendeiner von meinen Lovern dann mir spontan geschrieben hat oder so. Also es war dann auch so eine Unehrlichkeit zu meinem Freundeskreis, zu meinen Eltern erst recht damals. Also ich war dann gerade frisch 18 gewesen, habe noch zu Hause gewohnt. Das war total krass. Ich habe die Schule vernachlässigt, ich habe die Schule geschwänzt, um Sex zu haben. Oha, also ich war mitten in meinem Abitur, das war total krass. Ja, habe die Nächte durchgemacht, um irgendwie, weiß nicht, mich mit Leuten zu treffen. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, irgendwie leidet mein Sozialleben darunter und ich leide darunter, weil ich war einfach unzufrieden, ich war unglücklich, ich war irgendwie traurig, weil wenn das mal einen Tag gab, wo ich keine Möglichkeit hatte, Sex zu haben oder einen Orgasmus zu haben, ja, ich habe 36 Mal am Tag masturbiert oder so, aber trotzdem hat es mir nicht ausgereicht, trotzdem wollte ich, wie gesagt, immer noch mehr. Und wenn ich das nicht gefunden habe oder irgendwie mal an dem Tag nicht alle Leute, die ich parallel gleichzeitig getroffen habe, irgendwie Zeit hatten, dann war ich so frustriert und kam damit gar nicht klar, mit meiner Unzufriedenheit. Und ich glaube, so langsam im Prozess habe ich dann schon gespürt, okay, da belastet mich was, da stimmt vielleicht was nicht so ganz. Aber tatsächlich erst mit den Worten, wo er gesagt hat, okay, weiß nicht, ich weiß wirklich nicht mehr genau, ob er Hypersexualität oder Sexsucht gesagt hat, aber er hat gesagt, so, das ist jetzt die Diagnose, da stand ich so da und war so, fuck. Es war nicht nur ein Gefühl, es muss so sein, wenn er das jetzt sagt, dann muss es wohl so sein.
Also hast du dann quasi innerhalb der Therapie dann Hilfe bekommen und was hat dir damals geholfen?
Wow, das ist eine super spannende Frage. Mhm. Also ich muss auch dazu sagen, wie gesagt, das Ganze liegt 4 bis 5 Jahre zurück.
Ja.
Ich hab da nicht mehr so genau die Erinnerungen jetzt dran, was wir da pro Sitzung besprochen haben. Ich meine, ich war da einmal die Woche und das fast 2 Jahre lang und dann irgendwann 2-wöchig und so. Mhm. Jetzt war ich schon, wie gesagt, ewig nicht mehr dort. Ist ja auch ein gutes Zeichen so für mich. Also ich empfinde das so, dass ich jetzt so fein bin mit mir gerade, dass ich da nicht hin muss. Aber was mir wirklich geholfen hat, war, glaube ich, tatsächlich zu der Therapie dazu, dass ich dann damals meinen Ex-Freund auch kennengelernt habe und dann so gespürt habe, dass es irgendwie mehr gibt als nur diese Lust, die ich die ganze Zeit fixiert habe, wie, ja, ich weiß auch nicht, ich habe das einfach nur Lust, nur Orgasmus vor mir gesehen, nur Sex. Aber dass es so viel mehr gibt als das, dass es auch Liebe gibt und Leidenschaft und Bindung und Beziehung, dass man so Commitments eingeht, dass es einen Unterschied macht, ob du mit jemandem Belanglosen, der dir eigentlich völlig egal ist, in die Kiste gehst oder ob du sagst, okay, da ist jemand, der bedeutet mir was, der liegt mein Herz und ich mag irgendwie mehr Zeit mit dem zu verbringen und dass es auch andere schöne Sachen gibt, wie Kuscheln und Küssen, dass du auch anders als nur durch reine Penetration oder Stimulierung von primären Geschlechtsorganen irgendwie Intimität erfahren kannst. Also ich glaube, das war so der Keypoint. Was genau da mein Therapeut dazu beigetragen hat, kann ich dir nicht sagen. Dafür habe ich zu wenig Einblick in therapeutische Vorangehensweise, weil ich weiß ganz genau, dass die Zeit, die ich bei dem verbracht habe, maßgeblich dafür verantwortlich war, dass es mir besser ging, weil da konnte ich überhaupt erstmal frei sprechen. Weil ich habe ja selbst mit mir gar nicht so gesprochen, wie ich es vielleicht in so einer Therapiesitzung gemacht hätte. Ich saß ja nicht zu Hause und habe gedacht, wie geht es mir denn heute? Warum verhalte ich mich so und so? Und er hat immer die richtigen Fragen gestellt, dass ich mich danach selbst besser reflektieren konnte. Und ja, also ich glaube, das war so ein Zusammenspiel aus eben meinem damaligen Ex-Freund und eben der Therapie, die mir da sehr, sehr gut geholfen haben.
Ja, spannend. Wow. Kann man sich denn die Therapie einfach so vorstellen, dass das eine reine Gesprächstherapie war oder habt ihr auch methodisch gearbeitet?
Ich weiß nicht ganz genau, was du mit methodischem Arbeiten meinst.
Vielleicht sowas wie eine Familienaufstellung oder sowas, dass du deine Familie als Familienmitglieder als Tiere malen musstest oder sowas.
Nee, meine Familie war nur ganz am Anfang involviert, weil die dann sogar auch mal so eine Art Familiensitzung ganz am Anfang, bevor überhaupt das Thema Sexsucht irgendwie gefallen war, als diese Alkoholgeschichte praktisch da stand, im Raum war, da haben wir dann mal drüber geredet und dann aber nicht mehr, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar an meiner allerletzten Sitzung haben wir die wieder eingeladen. Aber sonst haben wir eigentlich uns in Anführungszeichen nur unterhalten. Ich glaube auch, dass ich die meiste Zeit geredet habe und er hat nur ab und zu mal das ein oder andere Schräubchen gedreht, die eine oder andere Frage gestellt. Aber ich hatte per so Challenges, wie so Hausaufgaben. Eine Hausaufgabe kann ich mich dran erinnern, da hat er mir gesagt, ich soll irgendwie so eine Art Lebenslauf schreiben von mir, irgendwie, wie ich Sexualität empfunden habe, seit ich ein Kind war und bis heute. Und dann habe ich das wirklich gemacht und habe 12 Seiten alle meine ganzen Stories aufgelistet, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und
krass.
Ja.
12 Seiten.
Ja.
Wow.
Ja. Ich konnte mich auch nicht mal an alle erinnern. Das war, glaube ich, das Schockierendste an der ganzen Sache. Mhm. Dass ich gar nicht mehr ganz genau wusste, wann ich wo mit wem und wie hießen die überhaupt.
Mhm. Okay. Ja. Das ist auf jeden Fall voll spannend, weil gerade, also das ist echt heftig. Also, ich weiß nicht, ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Also, das 12 Seiten.
Ich glaube auch nicht, dass er wollte, dass ich 12 Seiten schreibe, aber ich habe dann 12 Seiten geschrieben.
Ja, das war, also war doch auch gut für dich dann einfach.
Ja. Auf jeden Fall. Das hat gut getan, irgendwie mir alles so ein bisschen von der Seele zu schreiben, aber es war auch auf der einen Seite was irgendwie so ein Schockmoment, wo ich dann gemerkt habe, okay, ab ungefähr dem und dem Zeitpunkt habe ich keine Ahnung mehr, wer die Menschen waren, mit denen ich mich getroffen habe.
Okay.
Ja. Ich glaube auch, meine härtesten Moments waren, dass ich eine Zeit lang trotz, ich sage jetzt mal, Krankheitseinsicht das immer noch nicht hundertprozentig wahrhaben wollte und auch dann manchmal meinen Therapeuten angelogen habe in so einer Sitzung.
Ja.
Also ich habe dann auch manchmal gesagt so, nee, ich habe schon vor langem keinen Sex mehr gehabt und ich habe jetzt nicht masturbiert oder so, weil ich mir selber einreden wollte, ja, ich bin ja jetzt schon geheilt und mir geht's ja jetzt gut und ich komme ja voll klar. Und eigentlich habe ich davor Sex gehabt, auf der Autofahrt dahin masturbiert oder sogar einmal ein total krasser Moment, das war so heftig. Ich war irgendwie eine halbe Stunde früher in der Stadt, wo ich immer diese Therapiestunden hatte, und habe mich dann an die U-Bahn-Haltestation so gesetzt. Auch da gab es so eine Bank, sowas ähnliches wie eine Bank, und habe dann Leute beobachtet und die da irgendwie rausgelaufen sind von der U-Bahn. Und dann habe ich irgendwann mal halt angefangen, mit denen so zu flirten, so mit meinen Blicken. Und dann habe ich irgendwie so einen Typen angemacht und habe dem meine Nummer gegeben, ihm den falschen Namen verraten. Und hatte meine Therapie, habe gesagt, ich habe ein Meeting. Dann bin ich in die Therapiestunde gegangen, habe meinem Therapeuten erzählt, ja, ich hatte schon lange keinen Sex, alles gut, läuft richtig bei mir. Er ist so sicher. Ich so, ja. Bin rausgegangen und hatte mit diesem wildfremden Typen Sex. Mm. Also ich glaube, das ist so eine Story, da sieht man eigentlich schon, wie krass es war.
Mm. Klar. Kannst du denn in etwa sagen, kannst du denn eine Ursache festmachen oder was hat es dir damals gegeben? Oder anders gefragt, kannst du dich noch daran erinnern, was es dir damals gegeben hat?
Die haben mir dann auch irgendwann in der Therapie erläutert. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt was ist, was in deinen Podcast rein soll, darf, muss. Von mir aus darf es da rein.
Okay.
Kannst du aber auch gerne schneiden, das überlasse ich dir. Ich habe damals, gerade bei diesem Brief, den ich vorher erwähnt habe, dieser Lebenslauf, diese 12 Seiten, als ich den meinem Therapeuten vorgelesen hatte, meinte er, nein, ich soll das nochmal machen. Ich war völlig pisst. Ich war stinksauer und dachte mir, ey, ich habe so viel Lebenszeit und Energie verschwendet, diese scheiß 12 Seiten zu schreiben, jetzt soll ich das nochmal machen, weil er denkt, das stimmt nicht so und da fehlt was. Und ich denke mir so, was soll das denn, ja?
Okay.
Also bin ich nach Hause, ich war fuchsteufelswild und wütend und habe dieses Teil nochmal geschrieben. Und während des zweiten Schreibprozesses ist mir was eingefallen. Und ich war so schockiert darüber, dass mir das eingefallen ist, dass ich sofort meinem Therapeuten geschrieben hat, kann ich morgen sofort kommen, obwohl eigentlich erst die nächste Sitzung irgendwie nächste Woche wäre. Mhm. Und hatte gemeint, ja. Also bin ich gekommen und habe ihn meinem neuen Lebenslauf vorgelesen. Und der war genauso wie der alte Lebenslauf, mit der einzigen Veränderung, dass ich eine Situation nicht reingeschrieben hatte, weil ich die tatsächlich vergessen hatte, und zwar, dass ich im Alter von 15 Jahren sexualisierte Gewalt erfahren habe und die habe ich einfach ausgeblendet. Also ich habe das einfach wirklich nicht mehr gewusst und das fand ich total krass, dass ich einfach von der Vergewaltigung, die mir da praktisch damals passiert ist, dass ich davon gar nichts mehr wusste. Ich denke, das war so eine Selbstschutzreaktion, also ich habe dann auch mal selber irgendwas gelesen zum Thema Traumas und was weiß ich, die Leute dann sowas einfach vergessen. Und das fand ich so krass, dass ich das einfach nicht mehr wusste. Aber ich denke, dass wegen dem Erlebnis, wo ich damals das Gefühl hatte, keine Kontrolle zu haben, wegen dem, was um mich herum geschieht, dass ich deswegen mit dieser Sexsucht, mit dieser Sexualität, die ich danach so exzessiv ausgelebt hatte, das Gefühl hatte, wieder die Kontrolle zu erlangen, dass ich die Kontrolle habe über meine Sexualität.
Ja, spannend. Also, ich würde einfach eine Triggerwarnung davor setzen. Also, ja, ich meine, ja. Also mach dir da jetzt keine Sorgen. Auf jeden Fall hat hier jedes Thema auch seinen Platz. Und die, die es halt betrifft oder wo man merkt, okay, die könnte es potenziell triggern, die werden vorgewarnt. Ich finde das halt gerade, ich weiß nicht, aber ich bin jetzt die ganze Zeit immer so sprachlos. Weil einerseits kommt es mir bekannt vor, oder beziehungsweise kenne ich das so zumindest nur so aus anderen Erzählungen, dass Personen sich erst irgendwann viele, viele Jahre später wieder daran erinnern können, an solche Vorfälle. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass das wirklich so geklappt hat oder so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ja. Wie geht's dir jetzt gerade? Bist du soweit okay?
Ich bin total okay. Ich danke dir für die Nachfrage. Ist total lieb von dir. Ich habe auch gerade gemerkt, deine Körperhaltung, du warst so ein bisschen okay. Aber das fand ich sehr empathisch. Lässt mich noch wohler fühlen. Aber super. Ich glaube, ich kann auch einfach wirklich so offen über dieses Thema jetzt reden, weil ich eben so lange mich damit auch dann einfach intensiv befasst habe und das jetzt auch schon Jahre zurückliegt und ich mit der Box, die es da in meinem Schrank gibt, sozusagen irgendwie gut abgeschlossen habe. So, deswegen kann ich die rausholen, wenn ich muss oder wenn ich möchte. Und das war jetzt ein Moment, wo ich mir dachte, vielleicht ist das erst recht irgendwie wichtig, gerade in dem Zusammenhang mit Hypersexualität auch darüber zu reden, weil das ist tatsächlich auch eine Ursache für sowas. Viele Menschen, die sowas erfahren, die sexualisierte Gewalt erfahren, die haben danach eher eine Abneigung gegenüber Sexualität oder trauen sich nicht mehr, sich selbst anzufassen oder dass andere Menschen sie anfassen. Und bei mir war eben genau das Gegenteil der Fall, was eigentlich völlig perplex ist, weil ich wollte einfach dann die Macht sozusagen erlangen und habe das in meinem Gefühl aus. Ich kann total froh sein, dass nichts passiert ist in der Zeit, wo ich dann so exzessiv das alles ausgelebt hat, dass da niemand nochmal mein Vertrauen missbraucht hat und ich tatsächlich bis zum Schluss hin das Gefühl hatte, ich habe die Macht sozusagen. Aber das war auch eine Glückssache, weil das war schon echt auch saugefährlich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich finde auch gerade Macht und Kontrolle, das hat da wahrscheinlich, also das sind ja auch so zwei große Themen, die da auf jeden Fall immer präsent sind. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass dein Therapeut dir gesagt hat, okay, du schreibst das jetzt nochmal auf, als hätte er irgendwie schon die Idee davon gehabt, okay, da fehlt irgendwie was und das ist irgendwie auf der einen Seite echt spooky, auf der anderen Seite denke ich mir, krass, ich bin gerade irgendwie völlig baff.
Also ich habe auch das Gefühl, Moment, ich muss mal kurz die Tür schließen. Der Waschtrockner ist so laut. ich habe auch das Gefühl, also dass mein Therapeut wirklich ein Hammer Menschenkenntnis hat. Ich glaube, hätte der mich nicht zu dieser schreibt es nochmal Sache aufgefordert, hätte ich das weiter in meiner Box gelassen oder hätte das weiter einfach niemals rausgeholt oder auch überhaupt darüber nachgedacht. Und ich fand das auch ein bisschen spooky und vor allem, also ganz so spooky fand ich es eigentlich gar nicht, dass er das irgendwie schon gefühlt hatte oder so, sondern dass ich einfach das wirklich verdrängt hatte. Das fand ich so krass, die Einsicht dann irgendwann zu bekommen, scheiße, da war sowas Prägnantes in meinem Leben, sowas Schreckliches, was mir widerfahren ist und ich habe das weggepackt. Ich habe das vergessen. Wie kann das sein? Aber das ist, glaube ich, einfach der krasseste Selbstschutzmechanismus in der Körper und in der Geist.
Ja, das stimmt.
Wo du Erfahrungen in eine kleine Box packst und sagst, ciao, erstmal nicht, fasse ich mich jetzt nicht weiter mit.
Das stimmt. Und würdest du sagen, das war so für dich der schwerste Schritt in deinem kann man das Heilungsprozess nennen? Wie würdest du es beschreiben?
spannende Frage, ob man das Heilungsprozess nennen kann. Ich habe das Wort noch nie benutzt, finde es aber gar nicht so unpassend, würde ich sagen. Mhm. Ja, Lebensverlauf. Mhm. Ich glaube, das ist nichts, von wovon man wirklich geheilt wird oder werden kann, glaube ich. Mhm. Genauso wie viele Alkoholiker dann auch sagen, oder ehemalige Drogenabhängige, sie sind eigentlich ja immer noch abhängig, nur auch wenn sie gerade abstinent leben. Das Problem gerade bei sowas wie Sexsucht ist, die meisten Leute entscheiden sich dann nicht dafür, abstinent zu leben, wäre ja krass, dann einfach nie wieder Sex zu haben. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, ich glaube, es war so das Krasseste, was ich in der Zeit so über mich selbst erfahren habe und wie ich das dann auch angefangen habe zu bearbeiten. Das war, glaube ich, der krasseste Point irgendwie.
Okay. Ja, spannend. Wollen wir mal über das Hier und Jetzt reden? Also wie kannst du jetzt oder wie gestaltest du jetzt dein Sexualleben?
Also ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, dass ich jetzt in einer monogamen mit einem Mann lebe. Ich muss noch mal ein bisschen vorholen über das davor, hier und jetzt. Mhm. Also so nach der Therapie, bevor ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, war ich ja dann auch immer wieder Single, habe immer wieder auch mich ausgelebt, habe viel ausprobiert in Richtung Swingerpartys und sonst was. Ach, einfach noch mal, um selber zu gucken, wo sind denn die Kicks. Also das war schon noch auf jeden Fall eine Suche, die war aber nicht mehr ganz so intensiv, weil selbst wenn es Tage gab, wo ich keine Sexualität hatte, gab es auch Tage, an denen ich nicht masturbiert habe, also wo ich einfach keinen Orgasmus hatte und es war trotzdem ein fantastischer Tag, weil ich irgendwie was anderes Schönes gemacht habe. Und ich glaube, so das ist eigentlich so das der beste Wendepunkt gewesen oder der wichtigste, dass ich einfach auch meine Zeit genießen kann bis heute, ohne dass es irgendwas mit Orgasmus und Sex zu tun hat. Mhm. Und als ich dann meinen Freund kennengelernt habe, war das auch eher so eine Sexnummer am Anfang. Mhm. Also wir waren eigentlich beide jetzt nicht aus irgendwie was auf was Festes. Und dann irgendwann haben wir halt beide gemerkt, okay, irgendwie ist da mehr als nur Lust im Spiel. Wir mögen uns total gern. Da entwickelt sich Liebe, Leidenschaft. Irgendwie wollen wir eine Bindung eingehen. Und dann habe ich am Anfang sogar gesagt, okay, was hältst du von sowas wie einer offenen Beziehung? Mhm. Hat er für sich gesagt, kommt für ihn gar nicht in Frage, also das kann er sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich diesen Typen jetzt haben will, dann muss ich jetzt echt Vollgas geben und sagen, okay, dann gehe ich die Sache mit der Monogamie ein. Mhm. Und dann habe ich entschieden, weil war bis heute auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich bin nach wie vor sehr, sehr glücklich und verliebt. Wir sind jetzt auch zusammengezogen.
Oh, schön.
Ja, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Sex mit anderen Menschen brauche, weil er mir echt alles gibt, was ich brauche. Und eben über Sex auch hinaus was gibt. Und das ist noch viel schöner als Sex überhaupt. Mhm. Und dass ich heute da sitze und dir solche Worte sagen kann, dass es was Schöneres gibt als Sex, das wäre vor ein paar Jahren nicht vorstellbar gewesen.
Okay. Ja, spannend. Aber das heißt ja dann auch schon, dass ihr natürlich, also dass du schon Sexualität lebst, so. Musst du dich dann an irgendwelche, nicht Vorschriften halten, oder hast du für dich irgendwelche Regeln vereinbart, die du einhältst, um nicht rückfällig zu werden?
Also es gibt immer wieder Momente, sage ich jetzt mal, wo ich sage, oh mein Gott, ich brauche jetzt Sex. Ja, wenn ich jetzt nicht gleich Sex bekomme, dann flippe ich aus und werde irgendwie wütend oder keine Ahnung. Und es gibt auch vielleicht Momente in unserer Partnerschaft, wo ich vielleicht auch manchmal mehr Sex möchte als er und er dann sagt, du, wir hatten heute schon dreimal, ganz ehrlich, irgendwie war heute ein langer Arbeitstag, es gibt jetzt auch andere Dinge, wollen wir nicht lieber einen Film gucken oder so. Mhm. Und dann muss ich auch immer wieder sammeln, weil ich mir denke, okay, ich habe jetzt auch irgendwie Verantwortung für ein anderes Individuum, ich will nicht einen Menschen, den ich liebe, irgendwie verletzen oder ich will nicht, dass er sich irgendwie nicht genug fühlt oder so. Und dann versuche ich einfach immer praktisch ihm zuliebe dann zu sagen, okay, jetzt fahr mal runter, Lola, komm mal klar. Alles gut, du bist genügend befriedigt, es ist alles fein und ihr macht jetzt was anderes Schönes, was genauso viel Spaß macht irgendwie. Mhm. Und also so, ich glaube, dass ich wirklich rückfällig werde, davor habe ich gar keine Angst. Weil auch als ich Single war und auch, also ich meine, ich habe mich ja jetzt mit Absicht in diese Situation gegeben, dass ich sage, ich lebe jetzt monogam, ich bin jetzt treu, ich betrüge ihn nicht und das hätte ich ja nicht machen müssen. Ich hätte auch sagen können, ich bleibe jetzt weiter Single und bumse mich durch die Gegend. Habe ich aber nicht gemacht, weil irgendwie war da halt einfach Liebe im Spiel und irgendwo ist ja auch eine Challenge an mich zu sagen, hey, ich bin jetzt so weit und kann so eine ernsthafte Beziehung eingehen. Wenn jetzt das so wäre, dass irgendwie die Beziehung zu Ende wäre, dann wäre ich erstmal natürlich sehr traurig. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass ich danach schon wieder Sex haben würde und auch viel Sex haben würde und auch vielleicht auf Swingerpartys gehen würde, BDSM ausprobieren würde, weiter solche Dinge. Also schon wieder so diese exzessiven Richtungen zu. Das tue ich jetzt nicht in meiner Partnerschaft und trotzdem macht es mich glücklich.
Ja, spannend. Cool. Also für mich hört es sich so ein bisschen an, oder was ich so raushöre, ist, dass es auch viel mit der eigenen Haltung und Einstellung zu tun hat und was einem wichtig ist oder was man so als wichtig empfindet oder als erfüllend empfindet.
Ich glaube, das trifft es ganz gut, weil ja. Ich glaube, davor war eben nur Sex für mich das oder Orgasmus das, was mich wirklich erfüllt hat. Und jetzt gibt es so viele andere schöne Dinge in meinem Leben, die ich davor bestimmt auch schon da waren zum Teil, aber die ich einfach nicht gesehen habe. Und ich bin so dankbar und glücklich, dass ich die jetzt sehen kann und die auch genießen kann in vollen Zügen.
Ja, total schön. Meine vorletzte Frage, die ich jetzt hätte, was kannst du denn Menschen raten, die vermuten, sie könnten selbst betroffen sein? Ich glaube, es geht tatsächlich vielen Leuten so. Ja, was wären deine Ratschläge?
Also erstmal muss ich sagen, ja, es geht total vielen Leuten so, weil allein schon in der Zeit, wo ich so viel Sex hatte, habe ich ja auch sehr viel unterschiedliche Leute kennengelernt, mit denen ich dann Sex hatte. Und die dann auch teilweise gesagt haben, ja krass, ich kann gar nicht irgendwie, komme gar nicht klar, wenn ich irgendwie nicht Sex habe oder wenn wir uns nicht oft genug sehen und weiß ich nicht was und das belastet mich oder ich bin meiner Freundin fremdgegangen, obwohl ich die über alles liebe und ich weiß nicht warum, aber ich brauche einfach Sex und sie war nicht da und so, also solche Geschichten. Ich habe total viele Geschichten in der Zeit gesammelt und dann dachte ich mir so, boah krass, ich glaube, I'm not the only one, so, da gibt's noch andere. Trotzdem wäre ich immer vorsichtig mit irgendwie Selbstdiagnosen, also ich glaube, gerade was ich schon am Anfang erwähnt habe, der Begriff Nymphomanen, das wird mal schnell in den Raum geworfen oder, oh, der Typ ist so sexsüchtig, der braucht's richtig dringend oder, oh, die ist so, die voll wild unterwegs und hat ganz viele Menschen am Start. Die ist bestimmt voll die Nymphomanin. Weil Menschen mit tatsächlich der Diagnose und tatsächlich der Problematik, die dahinter steckt, werden da nicht so ganz ernst genommen oder gehen dabei unter, weil das dann so verharmlost wird. So, das ist ja gar nicht schlimm, das ist ja vielleicht sogar erstrebenswert oder super, wenn die Freundin mal sagt, oh Mann, ich habe Kopfschmerzen, ich habe keine Lust, ja. Jeder Männertraum geht in Erfüllung, aber das ist es nicht, weil wenn jemand wirklich süchtig ist, dann kann da keiner mithalten. Wie krass und wie stark das Verlangen ist, das kann niemand befriedigen, das kann niemand erfüllen. Das ist egal, wie viele Leute. Wie gesagt, ich habe es jahrelang versucht. Es hat nicht funktioniert, dass das jemand erfüllt. Das muss man selber erfüllen. Aber den Leuten, die meinen, betroffen zu sein, rate ich, Leute, erstmal, ihr seid nicht völlig crazy. Es ist okay. Es ist okay, so wie ihr seid. Aber wenn ihr darunter leidet, dann bitte sucht euch professionelle Hilfe. Das hilft nicht, wenn ihr mit euren Fuckboys und Fuckgirls darüber spricht oder euren Best Friends. Klar, es ist immer gut, sich jemanden erstmal so anzuvertrauen. Aber professionelle Hilfe ist echt alles. Das hat echt mir den Arsch gerettet. Und sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin und vielleicht sogar irgendwie in ganz schön gefährliche Situationen gekommen.
Ja. Wow. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen, außer natürlich, in der Beschreibung sind dann dementsprechend auch Hilfsangebote verlinkt. Einmal Pro Familia ist so eine Anlaufstelle, dann aber auch Selbsthilfegruppen gibt es ja auch für Betroffene. Und es gibt auch nochmal ein Psychotherapeuten-Verzeichnis. Dann könnt ihr den oder die passende Psychotherapeutin in eurer Nähe finden. Genau, ansonsten, wenn es da so ein bisschen schwierig ist bezüglich Wartezeiten und so weiter, ist die Pro Familia auch immer eine sehr gute Anlaufstelle, die dann auch eben bei euch vor Ort vernetzt ist und euch da auch gut weiterhelfen kann. Ja. Genau. Meine letzte Frage an dich. Was möchtest du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben?
Auch eine gute Frage. Ja. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, wenn es um das ganze Thema Sexualität geht, um Hypersexualität. Leute, habt euren Spaß, habt bitte safe euren Spaß. Ja, ich habe so oft auch nicht aufgepasst zum Thema Verhütung oder sowas. Ist zum Glück immer alles gut gelaufen. Ich war immer gesund, das ist aber nicht selbstverständlich. Und es ist auch okay, Sex zu haben mit jemandem, mit dem man nicht in einer Beziehung ist oder irgendwie. Aber trotzdem, es muss nicht gerade eine Person sein, die du eigentlich gar nicht ausstehen kannst und nur um des Sexes willen, sondern lasst euch immer gut behandeln. Ihr seid super viel wert. Es hat auch ganz viel mit Selbstliebe und Selbstwertgefühl zu tun. Achtet da auf euch und habt einfach ganz viel Spaß.
Ja, sehr schön. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr bei dir für deine Offenheit und deine Zeit. Ja. Genau.
Irgendwie. Danke, Laura.
Bitte, bitte. Mir fehlen die Worte. Ich finde.
Sorry.
Ja, ich finde die Geschichte einfach so krass und so auch total schön, was du jetzt am Ende gesagt hast. Das macht mich ein bisschen sprachlos, aber es ist total cool, auch total toll, wie du das alles gemeistert hast und wie du das auch geschafft hast, jetzt so durch diese Sucht mit dem Trauma. Und ja, also wirklich Hut ab, ey, meinen größten Respekt.
Vielen lieben Dank. Ich hatte auch wirklich immer tolle Menschen an meiner Seite. Ich bin auch bis heute dankbar für meine Eltern, dass sie dann doch den Schritt gegangen sind, obwohl die keinen Plan hatten von der ganzen Geschichte, auch bis heute noch nicht haben, und gesagt haben, okay, irgendwie struggelt unser Girl, wir müssen ihr Hilfe geben, und mich dann zu Therapeuten geschleppt hatten. Und wie gesagt, natürlich Danke geht raus an meinen Therapeut, auch wenn er das vielleicht niemals hören wird.
<Ja. lacht>
Und einfach tolle Menschen, die ich um mich herum habe, und auch meinen jetzigen Freund, der einfach mich so liebt, wie ich bin, und der das auch alles weiß und mich trotzdem gern hat.
Voll schön. Und
danke an dich, dass du Awareness schaffst für dieses so wichtige Thema, dass du mir diese Redezeit gibst, mir diese Bühne gibst, um meine Geschichte zu erzählen. Und ja, das war's auch von mir. Danke, danke.
Danke, danke auch. Ich habe auch sehr viel von dir dazu gelernt. Also ich mache das super gerne. Ja, ich würde sagen, dann war's das mit der Folge für dieses Mal, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.